Biermann. Und in dieser Zeit, wo ich da mit den SED-Funktionären redete, habe ich dann im Deutschen Theater Biermann kennengelernt. Dann habe ich ihm gesagt, es freut mich, dass wir uns sehen. Und am nächsten Tag saß ich mit Biermann und Habermann zusammen. So, und dann habe ich dem Habermann...
Das heißt, die SED hat den Kontakt zur Opposition vermittelt?
Wenn du so willst, ja. Aber natürlich nicht intendiert, das ist klar. Okay. Aber ich habe dann über das Gespräch mit Habermann und Biermann meinen Freund Heinz Brandt bei der IG Metall informiert, der ja mit Habermann befreundet war, und habe ein Protokoll abgeliefert. Und dann habe ich noch einen Zeitzeugen aus dem Jahre 45, 46, einen der üblen Verräter der deutschen Sozialdemokratie, den Vorsitzenden in Thüringen, der Hoffmann, der als einer der Ersten die Einheit gemacht hat, der dann sich darüber beschwerte, dass man so mit dem Habermann, einem anständigen Widerstandskämpfer, wie die SED es tut, nicht umgeht. Auch dieses könnte sich noch im Archiv der IG Metall befinden. Das war mein erster Kontakt.
Hatten Sie solche Kontakte auch? Oder war das für Sie schwierig, weil Sie einerseits ja nicht darüber konnten und die ja auch nicht rüber konnten? Oder gab es da Vermittlungen? Also hatten Sie eine Vorstellung von dieser oppositionellen Szene? Sie hatten eine Vorstellung, das ist nicht die Frage. Aber hatten Sie auch irgendwie vermittelt oder direkte Kontakte zu dieser Opposition, die sich ja ab den späten 70er Jahren herausbildete neu?
Ja, ich habe also Kontakt gehabt, lange vor dem Umbruch schon, zu Rainer Eppelmann und zu Ralf Hirsch. Mhm. Das ergab sich durch gemeinsame Bekannte in West-Berlin und die wurden dann unter Beachtung konspirativer Regeln gepflegt. Im Übrigen bin ich nach Inkrafttreten des Grundlagenvertrages und den damit verbundenen journalistischen Arbeitsmöglichkeiten relativ schon regelmäßig bei jeder sich bietenden Gelegenheit in die DDR gereist, offiziell, legal.
Also nicht als Korrespondent zugelassen, aber...
Nein, als Reisekorrespondent wurde ich zugelassen. Ich erinnere mich an meinen ersten Aufenthalt in Ost-Berlin. Das war zum 9. Parteitag der SED im Mai 1976. Da habe ich meinen damaligen Chefredakteur Bernhard Wördehoff gesagt, bitte beantragen Sie für mich die Akkreditierung. Da musste nämlich im Außenministerium der DDR, Abteilung Journalistische Beziehungen, eine Akkreditierung beantragt werden. Da sagte der Wördehoff zu mir, also wenn Sie darüber wollen, die Kröte schlucken die nie. Aber es kam anders. Er hat einen Antrag gestellt und zwei Tage vor dem Beginn des Parteitages rief die ständige Vertretung der DDR in Bad Godesberg an, sie können sich ihr Visum abholen. Da musste man mit Visum einreisen. Und das habe ich natürlich gemacht. Und in Bonn und in Berlin erlebte ich die nächste, hier anekdotenhaft wiedergegebene Überraschung. Ich meldete mich im Pressezentrum des Parteitages und da hatte ich das in Fragebogen ausgefüllt, wo ich wohne. Dann habe ich geschrieben, Schweizer Hof. Das war das Hotel, wo ich in West-Berlin immer untergekommen bin, wenn ich in Berlin zu tun hatte, was ich öfter hatte. Und dann sagte die Kleine da im Pressezentrum, Sie wollen wohl nicht bei uns wohnen. Doch, sage ich, wenn es geht. Mir haben Sie eingeplant. Sie können im Gästehaus des Ministerrats eine Suite mieten für 60 D-Mark. Dann habe ich das doch wunderbar, sofort. Da kam der ehemalige Häftling aus Bautzen als ersten Mal zum in Gästehaus des Ministers. Keine übertriebene, eine erfahrene, bewiesene Anekdote. Nicht?
Und das heißt, auch da gab es Lernprozesse.
Moment, aber er soll vor allen Dingen noch das Gespräch erzählen, das dann stattfand.
Ja, also ich wurde dann von zwei Eubes, wie wir später festgestellt haben, die als sogenannte Betreuer für Journalisten im Pressezentrum in der Mohrenstraße in Berlin eingesetzt waren.
Also Eube sind Stasi-Offiziere, ne?
Eube, Offiziere im besonderen Einsatz. Eube, Offiziere im besonderen Einsatz. Die haben gefragt, können wir denn mal ein Gespräch mit Ihnen führen? Das waren alles Sachsen, tut mir leid. Und da habe ich gesagt, warum? Dann nicht in einer Verhandlungspause? Gerne. Da sagte er, dann eröffnete er, Wir haben lange überlegt, ob wir sie hier reinlassen sollen, bloß damit sie uns besser in die Suppe spucken können. Ich sage, wenn ich hier komme, werde ich mich hier informieren. Und wenn ich eigene Überzeugungen korrigieren muss, werde ich das tun. Andererseits gebe ich natürlich meine Überzeugung nicht an der Grenze ab. Das ist doch auch klar. Ja, das haben Sie dann verstanden. Und ich habe dann tatsächlich bis 1987 regelmäßig Besuche in der DDR machen können als Reisekorrespondent. Und dann veröffentlichte ich ein Buch über die Opposition und Widerstand in der DDR. Und dann wurde ich wieder gesperrt. Dann durfte ich wieder nicht reisen, obwohl ich weiß nicht, Sie waren, glaube ich, damals, der den Antrag gestellt hatte. Nee. Da wurde dann gesagt, nein, Sie können jeden Korrespondenten schicken, aber nicht Fricke. Und da hat er gesagt, nee, wenn wir, das bestimmen wir, wenn wir schicken. Wenn nicht Fricke, dann überhaupt keinen. So war es. Naja, dann war die Endzeit der DDR ja lang. Das waren also so kleine aus dem Alltagsleben eines so Reisekorrespondenten damals, zur Zeit der Teilung.
Begriffe Opposition sind jetzt schon gefallen. Wolf Biermann zum Beispiel. Wir haben ja in den 70er Jahren haben wir eine Opposition, die ja fast noch am Rand der SED langsam erwächst und sehr klein ist ja noch. Dann in den 80er Jahren stärker unter dem Dach der Kirche. Aber auch eigentlich sehr kleine Gruppen sind, die, wo man jetzt nicht gesehen hat, dass die mal Einfluss kriegen. Wenn man jetzt so einen Blick auf 1989 schon nimmt, wann haben Sie gemerkt, dass es losgeht?
Also ich kann das belegen. Ich möchte keine eigenen Legenden stricken. Ich habe im August 1989 einen Artikel in der Zeitschrift für Konfliktforschung veröffentlicht. Und da habe ich gesagt, es ist eine revolutionäre Situation in der DDR und wir müssen auf alles gefasst sein. Was heißt gefasst? Wir können als auf alles hoffen.
Können auf alles gefasst sein.
Ja. Ich meine, ich gebe das jetzt in meinen Worten, damals habe ich es eleganter geschrieben. Das ist richtig. Also für mich hat die Situation ab Sommer 1900 eigentlich schon bei den oppositionellen Bestrebungen, die zutage traten, im Mai 1989, die letzten Kommunalwahlen, am 7. Mai in der DDR. Da haben ja schon Bürgerinitiativen öffentliche Zählungen gemacht, um das Wahlergebnis als gefälscht zu identifizieren. Da war für mich eigentlich die Entwicklung klar. Ich sage, das geht den Bach herunter.
Also wenn die sich das trauen und damit durchkommen.
Genau. Und das nächste war dann natürlich, als am 9. Oktober Leipzig. In Leipzig nicht geschossen wurde.
Da war es für mich,
wirklich, ich will mich hier nicht berühmen, aber ja. Da gab es für mich keinen Zweifel mehr, dass die Endzeit der DDR angebrochen ist.
Du wolltest auch. Ja, ich wollte auf zwei Prozesse hinweisen. Ich will den Faden von Herrn Kramer nochmal aufnehmen. Die Konzentration von Karl Wilhelm ging ja auf die DDR. Aber die DDR war ja nicht im luftleeren Raum. Und wir haben viel dem Honecker zu verdanken. Das klingt jetzt aus meinem Mund etwas verwegen. Aber der Honecker hat ab 86 den Reformkurs von Gorbatschow in Moskau boykottiert. Und er war, wie wir jetzt aus den russischen Dokumenten wissen, stand der Honecker bei Gorbatschow auf derselben Stufe wie Ceausescu. Also das waren die beiden Hardliner, die klarsichtig wussten, wenn wir diesen Kurs von Gorbatschow folgen für unsere Länder, der Krenz berichtet, dass der Honecker, der ja beim Juli Warschauer Pakttreffen in Bukarest sehr krank wurde, soll der Ceausescu ihm gesagt haben, der Gorbatschow mit seinem europäischen Haus will unsere Häuser verkaufen. Und diese sowjetische Entwicklung liegt wie eine Folie hinter dem, was du erzählt hast. Zum Beispiel bei den Wahlen. Ja, was waren denn die Kommunalwahlen? Entschuldigung. Das war zwar für die entstehende DDR-Opposition ein wichtiger Impuls, Aber zur selben Zeit fanden in der Sowjetunion Wahlen zum Volksdeputiertenkongress statt. Die ersten,
ja, in Polen vor allen Dingen.
Das kommt danach. Polen kam dann im Juni, zeitgleich mit Peking. Das war sozusagen die Weggabelung. Am 4. Juni, die in Peking rollen mit den Panzern und die im